Ja, guten Abend. Es sind ja schon mal mehr Leute da wie letzte Woche. Da war ja die Mitarbeiterkonferenz in Siegen, da war hier sehr dünn der Besuch, aber gut. Ich musste gerade beim letzten Lied so dann denken, der Dominik, der sagte noch vorher zu mir, wie wir beim Beten waren, ich weiß es nicht, ob die Lieder, die ich ausgesucht habe, so passen. Da habe ich gesagt, das soll Gott schon für. Das letzte Lied, als ich heute nach Hause gekommen bin, da muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten auf heute Abend, da habe ich erst noch einen Psalm gelesen und habe ich genau das Lied danach gesungen. Das hat mir Mut gemacht und das hat mich gefreut. Das hat gepasst. Ja, Season of Treason. Wir haben ja letzte Woche damit angefangen, der Dirk hat letzte Woche angefangen, der Fall des Teufels gemacht. Und der Edmund hat mich gebeten, heute Abend weiterzumachen. Vielleicht nochmal die Erklärung, Season of Treason. Ich denke, das sagt nicht jedem von euch was. Was ist das überhaupt? Bitte? Ein Reim, ja. Treason, das heißt Verrat oder Hochverrat. Wenn jetzt zum Beispiel, wir kennen das, ein Landesverräter, ein Spion, der vielleicht da angeklagt wird. Das heißt Treason. Und heute Abend soll es darum gehen, der Fall des Menschen und seine Auswirkungen. Ich möchte zu Anfang ein paar Bibelstellen mit uns gemeinsam lesen. Fangen wir an mit 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Da heißt es, jetzt an, war es eben nicht an. Okay. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. In Vers 31 noch. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Kapitel 2, die Verse 4b bis 7. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Kapitel 2, den Vers 15 noch. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Vater im Himmel, ich danke dir einfach dafür, dass du so gut zu uns bist und dass du uns lieb hast und dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Ich danke dir dafür, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Du machst nie einen Fehler und alles, was du machst, machst du vollkommen. Ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist und dass wir zu dir wirklich Vater sagen dürfen. Und ich danke dir auch dafür, dass du einfach ein treuer Gott bist und du hast noch nie jemand enttäuscht, der auf dich vertraut hat. Und so vertrauen wir auch heute Abend einfach auf dich. Ich bitte dich darum, dass du die Leitung heute Abend übernimmst. Ich bitte dich darum, Herr, dass du einfach zu unser aller Herzen redest, dass du es anrührst und dass du uns wieder ganz neu groß wirst, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen für diesen Abend. Amen. Ja, Jonas, hast du schon. Gut. In meinem ersten Teil möchte ich erstmal darauf eingehen, was überhaupt der Mensch ist. Was macht denn uns Menschen überhaupt aus? Und werde dann erst in dem zweiten Teil auf den Fall des Menschen, konkret den Sündenfall, eingehen und danach nochmal ein bisschen weitergehen darauf. wir Menschen sind eigentlich eine geniale Konstruktion. Das habe ich aus einem Buch raus, und zwar hat ein Wissenschaftler das geschrieben, der mal versucht hat, wissenschaftlich einen Mensch zu erklären. Was ist ein Mensch überhaupt? Was macht ein Mensch überhaupt aus? Und hat festgestellt, dass der Mensch ein unheimlich kompliziertes Wesen ist. Die Daten hat er mal ganz nüchtern aufgeführt. Wir haben ein Gehirn, das ist unsere zentrale Leitstelle. Er schreibt, das ist eine chemische Fabrik. Dann sind wir in unserem Körper ein Elektrowerk, eine Klimaanlage, eine Kläranlage, Denkcomputer mit der Luxusausstattung Liebe und Hass. Dann sind wir ein Wesen, dessen Organismus sich über Jahrzehnte selbst am Leben erhält. Und nicht nur das, durch ständige Selbstkontrollen sorgt unser Körper dafür, dass wir nahezu reibungslos funktionieren, außer dann, wenn wir vielleicht krank werden. Mach mal die nächste. Woraus setzen wir uns eigentlich so zusammen? Er schreibt weiter, wir bestehen aus ca. 100 Billionen Einzelteilen. Das ist eine Zahl, ich glaube, die können wir alle gar nicht so richtig begreifen, wie groß die ist. Das ist eine 1 mit 14 Nullen hinten dran. Ich habe immer die Mühe gemacht, das ein bisschen aufzuteilen, um halt zu begreifen, aus wie vielen Einzelteilen wir überhaupt bestehen. Ein Jumbo, das weiß ich ganz zufällig vom Berufswegen, der besteht aus ca. 6 Millionen Einzelteilen. Das ist schon ziemlich viel, das ist schon mehr als ein Schiff zum Beispiel in der Regel. Und auch da darf nicht eins fehlen oder am falschen Platz sein, sonst kann das auch verheerende Auswirkungen haben. Aber das sind nur 6 Millionen, da fehlen noch ein paar Teile. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir die zählen könnten, diese Teile, und wir könnten 100 Teile in einer Sekunde zählen, dann wären wir immer noch ziemlich lange damit beschäftigt. Dann wären wir ziemlich genau 32.000 Jahre damit beschäftigt, nur zu zählen. Da haben wir mal ungefähr eine Vorstellung davon, aus wie vielen Teilen wir überhaupt bestehen. Unsere ganzen Zellen, die sind so mikroskopisch klein. Meine, mittlerweile können wir es ja alles erforschen und sehen, aber begreifen können wir das eigentlich nicht. Das ist ähnlich wie beim Universum, diese Entfernungen, die können wir zwar alle in Zahlen ausdrücken, aber richtig begreifen können wir es nicht. Diese Zahl ist auch nur geschätzt, gezählt hat es natürlich noch keiner. Selbst ein Computer heute ist damit immer noch ganz schön gestresst, die alle zu zählen. Aber diese Einzelteile, die sind mit einer unheimlichen Präzision aufeinander abgestimmt. Nicht eines dieser Teile dürfte am falschen Ort sein, sonst würde es nicht funktionieren. Diese Teile, die erneuern sich auch ständig. Unser Körper ist ja so aufgebaut, wir merken das vielleicht bei den Haaren, die fallen uns aus, mehr, ein paar mehr. Aber ich habe mal gelesen irgendwo, der normale Mensch erneuert sich so circa alle 7 Jahre einmal. Die Kinder mehr öfter, und je älter wir werden, desto länger dauert die Phase, wo wir uns erneuern. Aber die Zellen tauschen sich gegenseitig immer aus durch frische Zellen. Weil das halt immer länger geht, altern wir dann irgendwann, bis dann die Erneuerung ganz aufhört. Wir können uns sogar selbst reparieren. Das heißt, wenn wir uns schneiden zum Beispiel, haben eine Wunde. Ein ganz schlauer Mann hat mal gesagt, der Arzt, der kann immer nur eine Wunde verbinden, aber heilen muss die Gott. Das macht unser Körper selber. Der ist so genial aufgebaut, dass er das erkennt, wenn wir irgendwie verletzt sind. Selbst Knochen, die heilen wieder von selber zusammen. Die Haut wächst von selber zusammen. Ist also ein unheimlicher Mechanismus, der da in Gang gehalten wird. Ja, das Ganze wird dadurch in Gang gehalten durch eine Pumpe. Unser Herz, circa nur faustgroß, Verhältnis relativ klein, aber ich habe es mal hier auch stehen. Unser Herz schlägt circa 100.000 Mal am Tag und das über 80 Jahre, manchmal 90 Jahre. Also diese Leistung in der Regel auch ohne, dass es einmal repariert wird. Heute kann man so manches reparieren, auch am Herzen, aber in der Regel schlägt es diese 80 Jahre ohne Probleme. Wir atmen ungefähr 20.000 Liter Luft am Tag ein und auch wieder aus. Die Abgase, die werden ausgeatmet. Nicht alle Abgase werden ausgeatmet. Und unsere normale Betriebstemperatur ist 37 Grad Celsius. Aber trotz aller Genialität unseres Körpers, wir haben ein großes Manko. Wir sind verschleißanfällig. Wie jede Maschine, die wir heute auch haben, sind wir alle nur auf eine gewisse Lebensdauer angelegt. Ich habe es eben schon mal gesagt, ungefähr 80 Jahre heute. Es gibt auch Leute, die werden älter. Was ist denn eigentlich der wertvollste Bestandteil unseres Körpers? Das ist eigentlich die Information, die in unserer Zelle drin ist. Diese kleinsten Teilchen, aus denen wir bestehen, sind dermaßen genial geplant. Ich habe mich mal ein bisschen belesen da. Das kann ich euch jetzt nicht alles wiedergeben, sonst müsste ich heute einen Vortrag über den Körper des Menschen halten. Ich bin auch kein Arzt und muss mir das ja auch alles anlesen. Aber in dieser Zelle drin, da ist unsere Erbinformation gespeichert, das sogenannte Genom. In dieser Zelle, da ist auch dieses DNS, das ist die chemische Substanz, wo diese Information drin, man kann sagen, abgespeichert ist. Das ist wie eine kleine Festplatte in jeder Zelle in unserem Körper. Und das ist eine Speicherdichte, ich habe mir das mal nachgelesen, die ist so winzig klein, diese Zelle, und hat aber so viel Informationen drin, gespeichert, wie heute noch kein Computer an Informationen gespeichert hat. In dieser Zelle ist unsere komplette Erbinformation drin, dass unsere Medizin oder auch die Kriminalistik, die ist ja heute auch schon sehr weit, sogar so weit, wenn wir nur winzigste Spuren hinterlassen, wir lassen Haar irgendwo liegen und das findet jemand, können wir untersuchen oder ein bisschen Fingernagel oder was auch immer, das können wir untersuchen und dann genau beweisen, zu welchem Menschen das gehört. Weil in dieser Zelle die komplette Information für dein Leben gespeichert ist. Und diese Information, die ist für jeden Menschen einzigartig. Ja, die gibt es nicht zweimal. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie genial unser Körper aufgebaut ist. Ja, dann haben wir gelesen, Gott hat uns geschaffen. Ich will jetzt keinen Vortrag darüber halten, ob das stimmt oder nicht. Ich denke, wir sind alle Christen und wir glauben auch daran. Und wenn wir das auch so ab und zu mal uns vergegenwärtigen müssen, wie genial wir gemacht sind, so wissen wir doch, dass Gott uns geschaffen hat. Aus Staub. Als schon vor längerer Zeit, ich glaube, schon über 100 Jahre her, dann hat man sich gefragt, woraus besteht der Mensch denn überhaupt? Was sind das für Substanzen, aus denen wir bestehen? Da hat man festgestellt, wir bestehen aus der reinen Natur. Das sind also ganz natürliche Substanzen. Wir merken das ja, das ist eigentlich logisch, gar nicht so schwer. Wenn wir sterben, dann werden wir ja alle wieder zu Erde. Deswegen können wir auch schon, ohne groß nachzudenken, das auch nachvollziehen, dass wir aus ganz, ich sag mal, örtlichen Substanzen bestehen. Ich möchte mal so sagen, wir als Menschen sind zu 100% recycelbar. Hat man auch ganz selten. Was wir heute machen, sind ja viele, wir mischen immer irgendwelche Elemente, machen dann was draus. Ich sage mal, eine Plastikflasche zum Beispiel besteht aus verschiedenen Sachen. Das sind auch natürliche Sachen, die haben wir aber so vermischt, dass die eine neue Einheit bilden, dann aber für eine sehr, sehr lange Zeit jedenfalls einfach nicht mehr zerfallen. Wenn wir eine Plastikflasche wegschmeißen, die ist nach 1000 Jahren immer noch nicht zur Erde geworden. Bei uns Menschen geht das sehr, sehr schnell. Ich weiß es nicht genau, wie schnell, aber da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Mach mal die nächste Folie. Ja, die Bibel sagt uns, das haben wir auch gelesen, aus was wir eigentlich bestehen. Die Bibel sagt uns, wir haben einen Geist, einen Leib und eine Seele. In 1. Mose 1, in 1. Mose 2, da steht in dem Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub des Erdbodens. Das ist unser Körper, aus Erde gemacht oder aus Staub gemacht, wenn wir das auch vielleicht nicht ganz so gerne hören. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Mal angenommen, wir Menschen wären in, was weiß ich, 1000 Jahren, 100 Jahren so weit, dass wir einen Menschen nachbauen könnten. Das ist ja, denke ich mal, der große Traum der Menschheit. Wir experimentieren ja gerne und bauen auch gerne. Angenommen, wir könnten das. Dann könnten wir eins doch nicht. Wir könnten vielleicht den Körper genau so nachbauen, der lägt dann da. Aber zum Leben erwecken, das kann keiner, weil das Gott gemacht hat. Gott hat uns seinem Atem in unsere oder in Adams Nase gehaucht. Ich stelle mir immer alles so ein bisschen bildlich vor. Ich finde das ein bisschen lustig. Ich muss so dann denken, Erste-Hilfe-Kurs. Ich war bei uns in der Firma lange Zeit auch Ersthelfer und dann musste ich alle zwei Jahre auch den Kurs immer so machen. Haben auch Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht. Da muss ich zuerst dran denken. Mensch, Gott hat eine Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht bei dem Adam. Er hat ihm seinen Atem in die Nase gehaucht. Und das war der Grund, warum der Adam überhaupt zum Leben erweckt wurde. Das ist göttliches Leben, was in uns ist. Und wir Menschen, wir werden, ich denke, das können wir wirklich sagen, wir werden nie Leben schaffen können. Wir können viel mit dem Leben experimentieren. Meistens machen wir schlimmer, nicht besser. Aber Leben schaffen, das können wir nicht. Und wenn wir noch so einen kleinen Käfer nachbauen könnten, den könnten wir nie zum Leben erwecken. Das muss schon Gott machen. Aber dieses Leben, das Gott uns gegeben hat, das nennt er Geist. Nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit. Gell? Aber Gott hat uns mit seinem Atem den Geist gegeben. Also bestehen wir schon mal aus zwei Sachen. Wir haben Körper und wir haben Geist. Und dann steht da, und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Da kann man sagen, das ist eigentlich das Ergebnis davon. Vielleicht ein Beispiel. Das Licht, wenn das Licht aus ist, nutzt es mir eigentlich gar nichts. Ich habe da eine Lampe, die besteht aus irgendeinem Material. Ja, aber dann, in dem Moment, wo ich Strom drauf gebe, ich halte den Schalter ein, dann mache ich was, dann führe ich Energie zu der Lampe. Und dann leuchtet sie. Und so, denke ich, können wir uns das auch erklären. Die Lampe wäre dann der Körper, unser Körper, der Strom, der da durchfließt, wäre dann der Geist, der da reinkommt. Und das Licht wäre dann die Seele. So, denke ich mal, kann man das relativ einfach erklären. Mach mal eins weiter. Wir Menschen sind alles Originale. Ich weiß nicht genau, ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, aber ich glaube, zurzeit sind wir so ca. 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Täglich werden es ein paar mehr. Aber jeder Mensch ist ein Original. Dich und mich gibt es nicht zweimal. Auch wenn wir ein Zwilling sind, auch den gibt es nicht zweimal. Irgendwo unterscheiden wir uns alle. Und da sehen wir auch wieder einen genialen Schöpfer drin. Und ihm gehen noch lange nicht die Ideen aus. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir 20 Milliarden Menschen auf der Erde wären, dann wären wir immer noch alle unterschiedlich. Dann gäbe es immer noch nicht zwei wirklich gleiche Menschen. Gott hat nicht einfach nur einen Typ Mensch geschaffen, sondern hat jeden individuell geschaffen. Manche haben ja ein bisschen Problem, sich so anzunehmen, wie er ist. Der eine fühlt sich zu groß, der andere zu klein, der andere zu dick, zu dünn, weiß ich nicht, was noch alles. Ich fühle mich zu behaart. Aber Gott hat mich so geschaffen und Gott hat mich so gewollt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Schlüssel zu einer Selbstannahme. Ja, wie viele Menschen heute können sich selber nicht annehmen, weil wir Menschen bauen immer so Ideale auf. Ja? Wir Menschen müssen perfekt aussehen. Die Werbung macht uns das vor. Wir müssen immer perfekt sein. Und das ist immer unser Vorbild, an dem wir uns orientieren. Und so wollen wir auch sein. Und dann nehmen manche Menschen jegliche Anstrengung auf sich, um dann so auszusehen wie der. Nur um dann festzustellen, wenn sie wirklich so aussehen, sind sie immer noch nicht erfüllt. Ich glaube, wir Menschen müssen mal realisieren, dass Gott uns genau so gewollt hat, wie wir sind. Er hat mich so gewollt, mit meinen Macken, die ich an mir habe. Wir haben alle verschiedene äußere, innere Merkmale. Da könnte ich jetzt vieles aufzählen. Verschiedene Augenfarben, Hautfarben, Augenfarben, Haarfarben, alles Mögliche. Aber noch viel mehr, nicht nur unser Körper ist unterschiedlich, sondern auch unsere Gefühle, unsere Sorgen, unsere Freuden, alles, was wir so empfinden, alles ist individuell. Wir haben selbst Ideen, Gedanken, alle unterschiedlich. Wenn ich irgendwas denke bei mir, heißt das so lange nicht, dass du in derselben Situation dasselbe denkst. Du kannst eine Idee haben, auf die komme ich lange nicht. Da sehen wir einfach auch wieder, wie genial Gott uns überhaupt gemacht hat. Mach mal eins weiter noch. Wir haben gelesen, im Kapitel 1, 1. Mose, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Das kann Verschiedenes heißen. In der Luther-Übersetzung, da steht sogar, dass er, ich kriege es nicht mehr ganz so zusammen, ihm ähnlich uns schuf. Und ich persönlich glaube auch, dass das so wörtlich zu nehmen ist, dass wir wirklich auch so aussehen, zwar noch unterschiedlich, aber von der Art so aussehen wie Gott und auch die Eigenschaften haben von Gott. Ich werde da nachher noch näher drauf eingehen. Aber was wir auf jeden Fall sind, wir sind nach Gottes Vorstellungen gemacht. Das heißt, so wie Gott sich uns vorgestellt hat, so sind wir gemacht. In Psalm 8, die Stelle möchte ich mal lesen, Psalm 8, Vers 5 und 6, da heißt es, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ich habe extra heute die Elberfelder mal mitgebracht, das ist die, wo ich zu Hause immer drin lese, sonst habe ich in der Regel hier die Luther-Übersetzung dabei. Aber gerade bei dem Vers, finde ich, ist es nicht so glücklich übersetzt, weil hier steht, du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Engel. Und in der Erklärung steht dann erst das hebräische Wort Elohim, sonst mit Gott übersetzt. Ich weiß nicht, warum die das mit Engel übersetzt haben, aber wenn da wirklich Elohim steht, können wir wirklich sagen, da heißt es, du hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Gott. Wenig geringer heißt nicht ganz so, aber wir Menschen sind, wie soll ich jetzt sagen, wir sind einfach höher als alles andere, was Gott geschaffen hat in dieser Schöpfung. Wir sind mehr als Tiere. Manche, gerade die Evolutionisten, die sagen, ja, der Mensch ist einfach nur ein weiterentwickeltes Tier. Ja, er hat sich die Welt hier untergeordnet, aber im Prinzip ist er auch nicht mehr. Er hat sich halt nur so hoch entwickelt, dass er all diese Eigenschaften hat. Aber ich möchte mal ganz gezielt darauf eingehen, was uns speziell überhaupt ausmacht. Warum? Oder wieso sind wir in Gottes Ebenbild geschaffen? Was bedeutet das in Gottes Ebenbild? Welche Eigenschaften haben wir, die Gott hat? Und welche Eigenschaften haben wir, die kein anderes Wesen hat auf dieser Welt sonst, außer uns Menschen? Ja, das Erste, wir können sprechen, wie Gott auch. Gott hat uns eine Sprache gegeben. Ich kenne kein Tier, das sprechen kann. Man könnte jetzt sagen, gut, ein Papagei kann sprechen, aber genau genommen Ein Papagei kann Laute nachmachen. Der Papagei versteht nicht, was er da sagt. Ja, wir können davon nicht von der Sprache reden. Aber wir können sprechen, genau wie Gott spricht. Wir sehen das sehr häufig in der Bibel. Schon im ersten Vers der Bibel steht, Gott sprach. Wir Menschen sprechen oft mehr, als es gut ist für uns Menschen. Aber wir können sprechen. Und die Sprache selber, das ist so, da könnten wir wieder eine halbe Stunde drüber halten. Gott hat uns eine so vielfältige Sprache gegeben. Ich habe mal gelesen, wir können über 800 Laute von uns geben, verschiedene. Dann gibt es, ich weiß nicht im Moment, schätze mal irgendwas, 6.000, 7.000 Sprachen auf der Welt und alle unterschiedlich, muss man sich mal vorstellen. Die Kombination dieser Laute ergibt eine unendliche Möglichkeit von Sprache, die wir sprechen können. Wir sind sogar so genial gebaut, ich kann jetzt einen Satz sprechen, ohne groß nachzudenken, den ich noch nie zuvor in meinem Leben gesprochen habe. Und ihr könnt auch den Satz sogar verstehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Man nimmt das immer so ganz natürlich, aber ihr könnt gleichzeitig, wenn ich den spreche, diesen Satz verstehen, obwohl ihr ihn im ganzen Leben noch nie gehört habt. So genial sind wir aufgebaut. Es kann kein Tier, kann sonst keiner, außer Gott. Jetzt können wir natürlich auch viel Schaden anrichten mit unserer Sprache. In Jakobus 3 wird uns das ja auch mal erklärt. Wir können segnen, wir können fluchen mit unserer Zunge. Da steht da auch einiges darüber, was wir alles anrichten können mit unserer Sprache. Wir können unsere Gedanken ausdrücken. Ja, manche Leute sind stumm, die können das nicht. Da merken wir erstmal, was wir an unserer Sprache haben. Wir können uns mitteilen. Ich bin jetzt nicht so ganz der gesprächige Typ. So, meine Frau bedauert es manchmal. Aber auch ich kann meine Gedanken, meine Gefühle zum Ausdruck bringen, auch meiner Frau gegenüber. Und das tue ich auch, meine Frau auch. Und daran sehen wir, dass wir das auch einfach brauchen. Ja, die Sprache ist für uns einfach wichtig. Damit können wir auch Kontakte aufbauen, Freunde. Sprache ist einfach das Ding, womit wir mit anderen Menschen, außer unserer Mimik, die kommt auch noch dazu, in Verbindung treten. Ja, das Zweite. Wir können denken, wie Gott auch. Auch da kenne ich sonst kein Wesen, das denken kann. Ein Tier hat Instinkte, das heißt, das handelt nach einem bestimmten Muster. Dem können wir auch was antrainieren. Ja. Aber wirklich denken in der Form kann ein Tier nicht. Was bedeutet eigentlich denken? Denken heißt, wir können über eine Sache nachdenken. Manchmal liegt mir was schwer im Magen. Also ich selber verarbeite immer alles im Schlaf. Ich bin so einer, wenn ich ein Problem hatte irgendwie auf der Arbeit, dann weiß das am nächsten Morgen meine Frau, weil ich dann im Schlaf davon gesprochen habe. Ich repariere auch Sachen im Schlaf und so, aber ich verarbeite was. Ja? Dann ist halt mein Verstand, das Denken ist dann halt auch eingeschaltet, wenn ich das meistens auch nicht mehr weiß am nächsten Tag. Aber wir können konkret über eine Sache nachdenken. Ich habe ja auch nachgedacht, als ich mich hier vorbereitet habe. Wir können eine Sache bedenken, wenn wir abwägen müssen. Ja? Was ist dafür, dawider, was spricht dagegen? Da können wir abwägen. Noch mehr, wir können sogar Schlussfolgerungen ziehen. Wir können sagen, wenn das so ist, dann muss aber auch das so sein. Zum Beispiel, wir können schlussfolgern unsere Schöpfung hier. Wenn wir die untersuchen, meiner Ansicht nach kommen wir halt automatisch dahin, dass das jemand gemacht haben muss. Weil, ich sag mal, meine Uhr zum Beispiel, da sagt mir ja auch keiner, Evolution, ich warte 5 Milliarden Jahre, dann habe ich eine Uhr. Sondern ich sage, die hat irgendeiner gebaut. Das ist meine Schlussfolgerung. So können wir auch sagen, die Natur ist auch eine Schlussfolgerung. So genial, wie die gemacht ist, muss die einer gemacht haben. Und das macht unser Denken. Gott hat uns dieses Denken gegeben, damit wir dieses Denken auch benutzen. In Jesaja 55 steht, Verse 8 und 9, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Das heißt nicht, dass Gott ganz anders denkt, sondern dass er einfach höher denkt. Ja? Das steht da nachher auch. Seine Gedanken sind einfach höher. Damit ist einfach gemeint, dass das, was ich auch im Psalm vorgelesen habe, wir sind geringer als Gott. Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Die Eigenschaft haben wir des Denkens, aber so genial denken wie Gott können wir halt dann doch nicht. Seine Gedanken sind einfach mehr oder höher. Der dritte Punkt. Du kannst schreiben wie Gott auch. Der eine schön, der andere weniger schön. Ich gehöre zu denen, die nicht so schön schreiben können. Aber Gott schrieb auch. Wir lesen das zweimal in der Bibel. Einmal schreibt er ja die Gesetzestafeln mit seinem Finger. Mose hat es kaputt gemacht, dann muss Mose sie nachher selber schreiben. Und das zweite Mal, wo Gott schrieb, lesen wir in Daniel, wo der Belsazar, der babylonische König, der Engel von dem Nebukadnezar, das Fest hatte und wo dann diese Schrift an die Wand kommt. Mene, Mene, Tekel, Ufa, Sin, glaube ich. Da schrieb Gott an die Wand. Also Gott kann schreiben. Ich hätte das auch nicht in Zweifel gezogen, wenn das nicht in der Bibel stünde, weil ich glaube einfach, es gibt nichts, was wir können und Gott nicht kann. So einfach ist da mein Denken. Aber was bedeutet denn für uns, dass wir schreiben können? Und am Nachmittag saß ich vor meinem Schreibtisch so und ich habe oben so ein Bücherregal, ich habe sehr viele Lebensbilder da und da fiel mir gerade ins Auge von John Patton, da muss ich drüber nachdenken, ja, das stimmt. Bei dem war so eine Geschichte drin. Der war in der Südsee Missionar vor ungefähr 180 Jahren jetzt schon her. Unter den Eingeborenen, da waren sehr primitive Völker. Und da war der mit ein paar Eingeborenen was am Bauen, eine Hütte bauen. Und da hatte der was vergessen. Und dann sollte einer laufen zu seiner Frau und sollte dem was mitbringen. Da hat er gedacht, naja, er konnte ihm das jetzt nicht erklären, dann hat er ein Stück Holz genommen, hat draufgeschrieben, was er haben wollte, hat ihm das Stück Holz gegeben und gesagt, gib es meiner Frau. Der losgerannt, seiner Frau gegeben und die hat ihm dann, ich weiß nicht was, war irgendein Werkzeug gegeben und der war total baff, gell. Ist zurückgekommen, hat das Holz hochgehalten und hat dann gesagt, woher weiß das Holz das, gell, was deine Frau dir geben sollte. Er hat es ihm erklärt, aber er hat es nicht ganz verstanden, was das für komische Zeichen da waren, was das bedeutet. Mit unserem Schreiben, unserem Buchstaben, da teilen wir uns mit, da können wir Sachen auch speichern oder fixieren. Unser Gedächtnis ist ja leider nicht ganz so beständig, das heißt, wir vergessen ja Sachen. Irgendwann ist auch der Kopf mal voll, also mir geht das ganz oft so, wenn ich irgendwie einen harten Tag hatte, viel nachdenken musste, oder auch Ärger hatte, irgendwann reicht es einem und da kann man nicht mehr viel aufnehmen. Weiß ich, wird euch allen wahrscheinlich so gehen. Oder wir vergessen einfach Sachen wieder, wir haben ein Kurzzeitgedächtnis, manche Sachen bleiben da nur ein paar Tage drin hängen. Ich hatte jetzt letztens auch mal ein Dokument geschrieben und durch einen dummen Fehler hatte ich das gelöscht und alles war weg. Und da musste ich meinem Chef beichten, weil der wollte es von mir haben. Sag ich, hier, es tut mir leid, ich habe es vermasselt und so. Da hat er gesagt, schreiben Sie es gleich wieder auf, solange noch Ihr Kurzzeitgedächtnis das hat. Ja, es war jetzt nicht so unbedingt ermutigend für mich, aber ich habe es hingekriegt. Hätte ich das jetzt 3 Tage später gemacht, hätte ich vermutlich nur noch die Hälfte gewusst davon. Aber dafür ist die Schrift gut, dass wir uns diese Sachen aufschreiben können. Denken wir nur mal an die Literatur, was uns da alles verloren ginge, wenn wir die Schrift nicht hätten. Unsere ganze Geschichte. Ja, früher haben die Menschen das vielleicht in Bildern gemacht, heute können wir das in Worte fassen. Aber noch mehr, unsere ganze Technologie, die wir heute haben, die beruht eigentlich darauf, dass wir unser Wissen speichern. Heute können wir das elektronisch tun, aber auch da selber, wir haben das in Worten. Einer baut auf dem anderen sein Wissen auf. Und das geht halt nur dann, wenn wir dieses Wissen von einem speichern und der andere benutzt dieses Wissen dann wieder. Völker, die keine keine Buchstaben haben, die die Schrift nicht kennen, die sind auch in der Regel sehr niedrig entwickelt. Die Technologie, das geht alles nur, wenn wir schreiben können. Unseren Kindern sagen wir das ja auch oft, du musst das lernen, damit du später mal im Beruf was werden kannst. Dann kommen wir mal auf den vierten Punkt. Du hast schöpferische Fähigkeiten, wie Gott auch. Ja, da auch wieder der eine mehr, der andere weniger. Aber generell haben wir alle den Drang in uns, ganz natürlich, den können wir nicht irgendwie abstellen, dass wir was schaffen wollen. Wir wollen was machen, was wir vielleicht vorher noch nie gemacht haben. Wir haben einen Drang, was auszuprobieren. Wir haben einen Drang, was zu erfinden, was Neues zu machen. Wenn wir diesen Drang nicht hätten, dann gäbe es viele Erfindungen nicht. Ich denke, Gott ist noch viel, viel kreativer wie wir. Er hat noch viel mehr erfunden, als wir Menschen jemals erfinden werden. Da werden wir lange nicht hinkommen. Aber allein an unserer Schöpfung, an unserem Körper, was ich eben schon gesagt hatte, sehen wir, wie genial Gott ist und wie viele Ideen er auch hat. Und viele Dinge, die erschließen sich uns nicht, warum die so sind. Ich denke, die sind einfach deswegen so, weil Gott das so haben wollte. Ich kann manchmal auch meiner Frau nicht erklären, warum ich das jetzt gerade mache. Da muss ich sagen, ich will das jetzt halt machen oder ich habe Lust darauf, das zu machen. Ja, ich kann es nicht erklären. Das ist mein innerer Drang. Ja, ich mache auch manchmal Sachen, die sich jetzt nicht unbedingt lohnen oder so zu machen. Zum Beispiel Autos, die wir erfunden haben oder Computer, das beruht alles auf unsere schöpferischen Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Die fünfte Sache, ja, das habe ich nicht so, aber auch ein bisschen, du hast ein ästhetisches Empfinden und kannst künstlerisch gestalten, wie Gott auch. Gehört ein bisschen auch zu dem vierten Punkt selber da, aber was gehört dazu? In Matthäus 6, da lesen wir mal was von den Lilien auf dem Feld, die Gott gemacht hat. Ja, wie wunderbar Gott die gemacht hat, einfach nur zu seiner und zu unserer Freude. Er schreibt, die werden wieder in den Ofen geworfen, ja, die haben keinen Sinn. Die hat Gott einfach nur gemacht, um sich dran zu freuen. Und so sind wir auch. Denken wir mal an den ganzen Bereich der Kunst, Musik, Malerei, ja, da gehen ja manche ganz drin auf. Ich da nicht ganz so. Aber ich habe halt auch ein anderes ästhetisches Empfinden. Bei mir sind es dann eher Formen, Maschinen oder so Sachen. Unsere Literatur gehört auch dazu, aber gerade auch die Frauen, sag mal Wohnung. Ich habe da nie ein Verständnis für. Meine Frau guckt da so oft hier, wohnen nach Wunsch und so. Dann sage ich immer, wir haben doch ein Haus, wir haben alles. Wenn du neue Tapeten willst, dann sag mir Bescheid, dann kaufe ich welche. Und dann kriegst du die, kein Ding, ja. Aber das ist unser ästhetisches Empfinden. Was wir heute super schön finden, finden wir in 5 Jahren potthässlich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Müssen wir Gott mal fragen. Aber Gott hat uns so gemacht. Ja. Heute finden wir die Tapete super schön. In 10 Jahren sagen wir, wie konnte ich damals so eine Tapete nehmen? Ja, wir haben unsere Wohnung damals in Eich rustikal eingerichtet. Heute sagt meine Frau, wie hätte ich das jemals nie gemacht? Da haben wir da irgendwann weggeschmissen, das Zeug. Das fanden wir mal schön. So hat Gott uns gemacht. Unser ästhetisches Empfinden, das wechselt. Da weiß ich nicht ganz, wie Gott ist, ob der auch so wechselhaft ist wie wir. Ich glaube es bald nicht, aber ich glaube, dass Gott auch an der Veränderung Freude hat. Sonst wäre unsere Natur nicht so. Denk mal nur mal an die Jahreszeiten oder so, ja. Wie schön das ist für uns hat. Für mich hat ein Herbst, ist für mich eine wunderbare Zeit, all diese Farben zu sehen. Frühling ist für mich nicht ganz so schön, weil ich Heuschnupfen habe, aber von den Gefühlen, so, wenn es dann warm wird, das finde ich auch schön. Ja, ich denke, das hat Gott auch gemacht. Einfach nur, weil er das schön findet, die Veränderung. Er hätte auch die Jahreszeiten machen können und die Farben wären immer dieselben oder so. Keine Ahnung. Ja, der 6. Punkt. Du hast einen freien Willen, wie Gott auch. Es gibt auch da kein anderes Geschöpf, was einen freien Willen hat. Eine Blume hat keinen freien Willen. Die wächst, weil Gott ihr befohlen hat zu wachsen. Ein Tier hat keinen freien Willen. Ein Tier hat nur einen Instinkt. Das Tier tut, was ihm angeboren ist. Das einzige Geschöpf, das einen freien, wirklichen freien Willen hat, das sind wir. Was wir daraus gemacht haben, da komme ich vielleicht später nachher nochmal drauf. Aber warum hat Gott uns so geschaffen? Da erinnere ich mich gerade dran, Mädchen hatte mich mal gefragt, sag mal, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, warum hat Gott den in den Garten Eden gestellt überhaupt? Das war doch gemein von dem, so ein schöner Baum, die hatten doch ständig Lust davon zu essen. Ja, da muss ich auch erstmal nachdenken. Da habe ich gesagt, weißt du, das hat er deswegen gemacht, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Und hätten wir nicht die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden, dann hätten wir keinen freien Willen. Dann wären wir letztendlich auch nur Roboter gewesen. Wir hätten ja keine andere Chance gehabt, anders zu handeln. Gott musste uns diese zwei Möglichkeiten geben. Zum freien Willen gehört immer ein Dafür und ein Dagegen, wo ich mich entscheiden kann. Wenn ich keine Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, habe ich keinen freien Willen. Sonst hätte Gott einfach auch Marionetten oder Roboter erfinden können. Gott wollte ein Geschöpf haben, wo er einfach selber, ich sag mal, selber gespannt ist, wie entscheidet er sich? Was tut er? Dieser freie Willen, finde ich, ist sehr, sehr weit gefasst. Ich mache immer so Vergleiche, Gott, wir sind Gottes Kinder, ich habe auch Kinder, die haben auch einen eigenen Willen, stelle ich auch immer wieder fest. Aber ich gebe meinem Kind einen gewissen Freiraum. Der eine gibt einen großen Freiraum, der andere gibt einen kleinen Freiraum. Welchen Freiraum hat uns Gott eigentlich gegeben? Ich finde einen sehr, sehr großen. Er schränkt uns nicht groß ein hier. Gut, wir sind gebunden in Raum und in Zeit, hier auf diese Erde. Bis zum Mond haben wir schon geschafft, aber auch noch nicht viel weiter. Im Vergleich zum Universum verschwinden gering, können wir immer noch sagen, wir kleben noch immer noch auf der Erde fest. Aber viel mehr Beschränkungen haben wir nicht. Gott lässt uns Menschen, er zwingt keinen. Das verleitet uns natürlich auch dazu, dass wir auch das missbrauchen können, diesen freien Willen. In Römer 7, Vers 19, da steht, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Da gehe ich nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Das ist schon komisch, so die Sache mit unserem Willen. Es ist wirklich oft so, ich will was tun, weil ich weiß, es ist gut. Und doch tue ich das Böse. Ich denke, da könnt ihr euch alle mit identifizieren. Also ich weiß, was damit gemeint ist und ich stelle jetzt mal, behaupte mal, ihr wisst es auch. Manchmal würde ich gerne das Gute tun wollen und ich tue trotzdem das Böse. Ja, Kriege zum Beispiel. Das ist auch eine Entscheidung unseres Willens, ob wir Menschen Kriege führen wollen. Das will eigentlich keiner und trotzdem tun wir es. Auch im Moment sind einige Kriege auf der Welt in Gange. Aber eine Sache müssen wir bei diesem freien Willen doch beachten. Und das ist, dass Gott das eines Tages mal beurteilen wird, diesen freien Willen, wie wir den eingesetzt haben. Da steht in Offenbarung 20, Vers 12, da lese ich auch mal die Stelle. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Müsste ich jetzt nochmal erklären, wenn wir Christ werden und so, dann ist das jetzt wieder alles, dann beurteilt uns Gott jetzt nicht mehr danach. Aber generell, wir Menschen werden nach dem beurteilt, was wir tun. So kann ich auch sagen, nach unserem Willen, nach unserem freien Willen werden wir einmal beurteilt werden von Gott. Aber erst dann, wenn wir diese Erde verlassen haben. In 2. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Gott hat also auch selber den Willen, er möchte uns helfen. Auch da sehen wir, Gott hat auch den Willen gehabt, die Erde zu schaffen. Da sehen wir die Verbindung, das ist eine Eigenschaft. Unser Wille, den wir haben, und Gottes Wille. Er hat genauso einen Wille wie wir auch. Ja, die 7. Eigenschaft. Du kannst Dinge bewerten und beurteilen, wie Gott auch. Da habe ich ja am Anfang schon ein bisschen was zu erklärt. Was bedeutet das? Einmal habe ich ja eben schon gesagt, Gott bewertet und beurteilt uns auch. Wir selber können auch Dinge bewerten und beurteilen. Das heißt, wir können zum Beispiel Dinge analysieren. Warum ist das so? Wie kommt das, dass die Sache so ist? Ich muss da auf der Arbeit sehr viel so Analysen immer schreiben. Das ist stinkelangweilig, aber hilft ja nichts, ich muss trotzdem machen. Ich muss Dinge analysieren. Der Grund, warum diese Sache jetzt schiefgelaufen ist, ja, da muss ich noch einen Bericht drüber schreiben und muss dann zum Ergebnis kommen. Das ist deswegen gekommen und so könnte man das dann abstellen. Ja, diese Fähigkeit hat Gott uns einfach gegeben. Wir können zum Beispiel auch Prioritäten setzen. Das muss ich auch immer wieder auf der Arbeit neu machen. Wenn ich zu viel Arbeit habe, dann muss ich gucken, was mache ich zuerst, in der Regel das, was wichtiger ist. Ja, auch das ist eine Sache, eine Fähigkeit, die wir haben. Wir können einfach bewerten, was ist jetzt wichtig und was ist weniger wichtig. Was kann ich schon mal liegen lassen? Den 8. Punkt. Ja, du hast die Fähigkeit zu lieben, wie Gott auch. Das ist ja eine Sache, da sind wir ja auch gerade bei. Wir haben 1. Korinther 13 gerade sonntags durch. Wir können lieben. Und ich denke, das ist, werde ich mir sicher zustimmen, das ist die schönste Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Weil die Liebe ist eine Sache, die ist so wunderbar. Ich kann schlecht in Worte ausdrücken, aber das sind Gefühle, die wir haben. Füreinander, vielleicht zur Frau oder auch Freunde, die man hat. Die lieben wir. Gott hat uns auch geliebt. Sogar noch mehr in 1. Johannes 4, Vers 16, da steht, dass Gott die Liebe ist. Und wie stark uns Gott diese Liebe gegeben hat, das steht in der Stelle im Hohelied 8, Vers 7, die kann ich mir gut merken, weil die habe ich in meinem Ehering stehen. Die möchte ich uns auch mal vorlesen. Da steht, mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Da sehen wir, Liebe ist ein Gefühl, das Gott uns gegeben hat. Ein Tier kann ich lieben. Auch das ist wieder nur ein Instinkt, den Gott diesem Tier gegeben hat. Eine Zuneigung haben auch Tiere füreinander. Ja. Aber diese innige Liebe, die haben nur wie Menschen. Und das ist eine Sache, die Gott uns einfach ins Herz gelegt hat. Gott fordert uns auf in seinem Wort, wir sollen lieben, wir als Geschwister zum Beispiel. Das ist einfach ein Gebot. Gott hat uns nicht viele Gebote gegeben, uns Christen, aber eins hat er gegeben. Das gebiete ich euch, dass ihr einander euch lieb habt. Ja, wir sollen uns lieben. Und das ist mein Lieblingssatz, den sage ich ziemlich oft, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Ich muss mich entscheiden, jemanden zu lieben. Ein Gefühl kommt dann manchmal, ist schon vorher da, aber manchmal kommt es auch erst hinterher. Ich muss mich entscheiden, zu lieben. Aber nur der wirklich mal auch geliebt hat, kann auch erst mal begreifen, was Liebe überhaupt bedeutet. Ich denke, da könnt ihr mir zustimmen. Ja, die 9. Fähigkeit. Du hast die Fähigkeit, treu zu sein, wie Gott auch. In 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht, wenn wir untreu sind, dann bleibt doch Gott treu. Gott ist ein treuer Gott. Gott hat mit bestimmten Menschen im Alten Testament schon Bünde geschlossen. Zum Beispiel hat er einen Bund mit Noah gemacht. Er hat ja gesagt, er hat ihn ja gerettet nach der Sintflut. Ich werde nie mehr so eine Sintflut kommen lassen über diese Erde. Ja? Das hat er versprochen. diesen Bund hat er mal mit Abraham, hat er einen Bund gemacht. Er hat gesagt, ich werde dich mächtig machen, dein zahlenmäßig wie Sand am Meer, deine Nachkommenschaft. Auch das war ein Bund, den er gemacht hat. Am Berg Sinai hat er einen Bund mit dem Volk Israel gemacht, mit Mose. Und ich denke, wenn Gott einen Bund macht, wir können auch sagen Vertrag, den bricht er nie. Wir Menschen brechen Verträge, leider. Aber wenn wir einen Vertrag mit Gott haben, da können wir uns zu 100% sicher sein, dass Gott diesen Vertrag einhält. Gott ist der beste Vertragspartner, den wir uns überhaupt vorstellen können. Er hat noch nie sein Wort gebrochen. In Offenbarung 2, Vers 10, da schreibt er auch eine Stelle an die Gemeinde in Smyrna, war das, glaube ich. Da schreibt er der Gemeinde in Smyrna, ja, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Also auch die Treue, die wir Gott gegenüber beweisen, die wird eine Belohnung haben, diesen Siegeskranz des Lebens. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber jedenfalls, wir haben die Fähigkeit, treu zu sein. Beispiel zum Beispiel Ehe. Da erwartet der eine von dem anderen, dass er treu ist. Und wenn diese Treue gebrochen wird, dann sind wir tief verletzt. Aber Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben, treu zu sein. Und die letzte Fähigkeit, du hast die Fähigkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, wie Gott auch mit uns. Ich habe es eben schon mal erwähnt, wir sind eigentlich daraufhin gebaut, Gott hat uns daraufhin gemacht, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wir waren diejenigen, die diese Gemeinschaft unterbrochen haben. Was bedeutet denn überhaupt eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft ist eine enge Beziehung. Auch wieder eine Ehe ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Eine Gemeinschaft heißt immer geben und nehmen. Ja? Anteil nehmen an den Bedürfnissen, Sorgen, Nöten des anderen. Dem anderen etwas geben, was der andere sich wünscht, was er möchte. In Kolosser 1, Vers 16, da steht es nochmal, dass wir zu ihm hin geschaffen sind. Ja? Also Gott hat uns einfach dazu gemacht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das wünscht er sich einfach. Ich hätte noch weitermachen können mit Aufzählen, zum Beispiel eine Fähigkeit. Wir sind lernfähig. Wenn wir das nicht wären, dann wären wir noch sehr primitiv. Wir lernen zum Beispiel aus der Geschichte. Nicht immer, manchmal lernen wir nicht aus der Geschichte, aber in der Regel tun wir das. Wir wissen, was Leute vor 200 Jahren mal falsch gemacht haben und können diesen Fehler, den müssen wir nicht nochmal machen. Manchmal machen wir ihn doch nochmal, aber wir können es. Wir fragen nach dem Woher und Wohin. Wir denken über den Tod nach. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Wir denken darüber nach. Das macht kein Tier, das macht sich keine Gedanken darüber, wann es sterben wird. Aber wir machen das. Und da muss ich mal was sagen. Für niemand von uns endet das eigentliche Leben nach unserem Tod. Wir wissen das, wir glauben daran, dass wir ewig leben werden. Unser Körper wird natürlich sterben, aber nicht unsere Existenz. Das ist einfach eine Tatsache, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Ja? Wir leben ewig. Ein Atheist, der lebt auch ewig. Ob er daran glaubt oder nicht, daran, das ändert daran nichts. Wir sind mal geboren worden, ohne dass uns jemand gefragt hat. Mich hat jedenfalls keiner gefragt, ob ich geboren werden will. Das war eine Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben. Und Gott hat mir das Leben gegeben. Und genauso wie das nicht eine Entscheidung von mir war, so existieren wir auch einfach ewig weiter, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Da fragt uns niemand nach unserem Willen. Es gibt also Dinge, die laufen ganz automatisch ab, ob ich das will oder nicht. Aber das ganz Entscheidende, ganz in unserem Innern, in unserer Seele drin, da bin ich fest von überzeugt, weil die Bibel das einfach aussagt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben, heißt es in Prediger 3, der Vers 11, tief im Innern wissen wir das auch. Und ich bin da fest von überzeugt, der Atheist weiß es auch. Er will es nur nicht wahrhaben. Er versucht es zu leugnen. Ja, mach mal eins weiter. Der Sündenfall. Ich glaube, der Sündenfall, das war das einschneidendste Erlebnis in der Weltgeschichte. Es gab Katastrophen. Fangen wir mal bei der Sintflut an. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da umgekommen sind. Ziemlich viele jedenfalls. Oder jetzt vor ein paar Jahren der Tsunami. 230.000 Tote. Ziemlich große Katastrophe. Untergang der Titanic oder was einem dann noch so einfällt. Keine Ahnung. Zweiter Weltkrieg mit 55 Millionen Toten. Sind Katastrophen, ja. Aber was ist die wirklich größte Katastrophe? Was ist das, was die meisten Auswirkungen hatte auf unser Leben? Das war der Sündenfall. In 1. Mose 2, die Verse 16 und 17, die möchte ich auch noch lesen dazu. Da heißt es, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir haben davon gegessen. Und das war die wirklich größte Katastrophe. Ich habe das eben ja schon mal gesagt, das war eigentlich Gottes Prüfung an uns Menschen. Er musste diesen Baum dahin stellen, um uns einfach zu testen. Wird dieses Geschöpf einfach mir treu sein? Ein Gebot habe ich dem nur gegeben. Und das hat dieses Geschöpf gebrochen. Ja, die Konsequenzen des Sündenfalls, darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten damit, die Länge abzuschätzen, wie lange was dauert, aber ich beeile mich ein bisschen. Mach mal die nächste Folie. Ah, hast du schon. Ja. Was haben wir verloren durch diesen Sündenfall? Ich denke, was wir alle verloren haben, ist das Leben. Gott hat gesagt, an dem Tag, wovon du davon essen wirst, musst du sterben. Jetzt können wir natürlich sagen, wir sind noch gar nicht gestorben. Adam und Eva haben noch weitergelebt, sogar ziemlich lange. Der Adam ist 930 Jahre alt geworden. Doch. A. Die Beziehung zu Gott war unterbrochen. Ja? Das geistliche Leben, das war sofort zerstört. Unser Körper hat weitergelebt, das ist richtig. Oder der Körper von Adam und Eva. Aber die Beziehung zu Gott, die war getrennt. Und das ist letztendlich der Tod, der wirklich zählt. Aber auch unser Körper ist in dem Moment gestorben. Ich und du, wir sterben gerade. Ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht. Wir sterben ab dem Zeitpunkt unserer Geburt. Unser Leben ist eigentlich nur Sterben auf Raten. Es ist ein Verbrauch unseres Körpers, bis er sich nicht mehr erneuert und dann zerfallen wir. So drastisch muss ich das sagen. Wir sterben jeden Tag ein bisschen mehr. Dann heißt es im Psalm 144, Vers 4, dass unser Leben eigentlich nur ein Lufthauch ist. Für Gott ist unser Leben hier nur ein Hauch. Ich kann das demonstrieren, was für Gott unser Leben hier auf der Erde ist. Das war's. Vorbei. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet? Für Gott ist unser Leben einfach nur ein Hauch. Im Vergleich zu der Ewigkeit. Für uns mag es wichtig sein oder lang erscheinen oder wie auch immer. Ich glaube, wir müssen lernen, einfach mit Gottes Augen zu sehen. Dann diese ganzen Wesenszüge oder Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, die sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt könnte ich wieder die ganze Reihe durchmachen, könnte erklären, dass wir da überall nicht vollkommen sind, das will ich aber nicht machen. Ja, aber in allen diesen Eigenschaften und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, ist was Böses reingekommen. Zum Beispiel mit unserer Zunge, die Sprache, die wir haben. Ja, das Böse ist da reingekommen. Wir können lügen, wir können betrügen, machen wir auch fleißig, sehr offen. So ist das mit jeder Sache. Also diese ganzen Wesenszüge Gottes, die wir ursprünglich mal hatten, die sind noch da, aber nicht mehr so. Wir können das jetzt alles auch zum Negativen gebrauchen. Mach mal die nächste Folie. Habe ich ja schon gesagt, die Gemeinschaft mit Gott. Das, wozu Gott uns eigentlich gemacht hat, das haben wir jetzt verloren. Das ist weg. Tod bedeutet Trennung von Gott, habe ich eben auch schon mal gesagt. Der Sündenfall zerstörte einfach die Gemeinschaft und die Folgen davon, der Tod, die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Vorher gab es keine Sünde. In Römer 5, Vers 12, da ist es beschrieben, so wie durch den einen Menschen der Tod in die Welt kam und somit alle Menschen dem Tod verfallen sind. Ja? Also diese Sünde, die ist jetzt in mir, die sogenannte Erbsünde auch, das können wir gar nicht ändern. Ich erkläre das immer so und sage, das Nein sagen oder das Lügen, das brauche ich dem kleinen Kind gar nicht beizubringen. Warum? Weil es in dem Kind drin ist. Manche sagen, das ist Erziehung, aber ich glaube, das stimmt nicht. Wenn ein Kind irgendwas angestellt hat, kleines, sagen wir mal ein Dreijähriges, und hat gerade mal gelernt, wenn ich Nein sage, bekomme ich keinen Klaps auf den Hintern, dann macht es das. Ja. Das brauche ich dem nicht anzuerziehen. So denke ich einfach, ist die Sünde tief in uns drin. Die Bibel sagt das, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Manche Menschen behaupten, der Mensch sei von Natur aus gut. Er wird nur schlecht gemacht durch die Umwelteinflüsse. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Der Mensch ist schlecht. Die Sünde ist in dem Menschen. Und das können wir auch nicht ändern. Durch diesen Sündenfall ist Leid, Trauer, Schmerz, Krankheit, alles in diese Welt reingekommen. Wie viele Ehen sind heute kaputt? Ja? Mit wie vielen Krankheiten schleppen wir uns auch heute rum? Das gab es früher alles nicht, vor diesem Sündenfall. Und noch ein Punkt, der für mich auch wichtig ist. Unser Verstand ist verfinstert worden. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 18. Wir sind Unwissende geworden. Das schiebe ich jetzt mal auf die Evolution. Der Mensch versucht krampfhaft zu erklären, woher er gekommen ist, wie die Welt entstanden ist. Das macht er, weil er unwissend ist. Ja, weil Gott ihm diesen Verstand einfach verdreht hat. Von Natur aus müsste er eigentlich dahin kommen, von seinen Leistungen her und von seinem Denken her, dass es einen Schöpfer gibt. Ja, dann die nächste Mal noch. Unsere Zukunft, die haben wir verloren. Ursprünglich sind wir darauf gebaut worden, ewig zu leben. Das, was wir zu Anfang hatten, die Lebensdauer, die war ursprünglich unbegrenzt. Jetzt sind es halt nur noch 80 Jahre, wenn es gut geht. Vielleicht auch weniger. In Römer 3, Vers 23 lesen wir das auch nochmal, dass wir die Herrlichkeit verloren haben durch die Sünde, die in die Welt kam. Das will ich nochmal kurz erklären. Für die Bibel gibt es zwei Tode, die wir sterben. Einmal unser körperlicher Tod. Das ist einfach nur die Trennung von Körper und Seele. Ja, unser Körper zerfällt, wird wieder zur Erde, aber unsere Seele geht dann weiter, die lebt weiter. Entweder im Himmel oder dann in der Hölle. Aber es gibt einen zweiten Tod. Und die Bibel, die sagt, der zweite Tod, das ist das, was zählt. Ja? Seid froh, wenn ihr nicht zu diesem zweiten Tod gehört, sagt die Bibel. Offenbarung 20 auch. Und das ist der Tod, wo die Seele von Gott getrennt wird. Das ist der zweite Tod. Da spricht die Bibel von dem Feuersee, wo dann die reingeworfen werden, letztendlich, die nicht an Gott geglaubt haben. Und das ist der eigentliche, wirkliche Tod, der zählt. Die Bibel macht eigentlich gar keine große Sache aus dem Tod jetzt, den wir erleiden, weil es einfach nur ein Hinübergehen ist von einer Welt in die andere Welt. Ja, da muss ich aber doch noch ein paar Sätze dazu sagen. Mach mal die nächste Folie. Wir haben nicht alles verloren. Es gibt einen Weg zurück, unsere Rettung. Wenn das jetzt eine evangelistische Veranstaltung wäre, hätte ich da den Schwerpunkt drauf gelegt. Das wäre dann die Krönung gewesen. Dann hätte ich da auch einiges zu erklären können. Aber das war der Grund, warum Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um uns zu retten. ein Kind in der Sonderschule, das weiß ich noch heute, da hat mal jemand gefragt, warum kam Jesus denn überhaupt auf die Welt? Da hat er gesagt, um zu retten, was zu retten ist. Ja, hat er recht gehabt. Jesus kam in die Welt, um uns zu retten. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, in Christus, da werden wir eine neue Kreatur. Oder in Galater 2, Vers 20, Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Ja. Aber noch mehr, auch die Gemeinschaft, die ist wiederhergestellt mit Gott. Ja. Und wir Christen sind, wir brauchen auch die Gemeinschaft. Das feiern wir auch sehr auf dem Abendmahl, die Gemeinschaft mit Jesu, der uns erlöst hat. Mit diesen Zeichen. Ja, und das hat natürlich auch wieder einige Konsequenzen.
Habe ich da Folien? So, mach mal weiter.
Ja, was gewinnen wir denn dadurch jetzt wieder, durch diese Rettung in Jesus Christus? Auch das müssen wir uns ab und zu mal wieder neu ins Leben rufen. A, wir gewinnen dieses ewige Leben wieder. Das, was Gott ursprünglich für uns hatte. Das lesen wir in Römer 6, Vers 8. Wir haben das ewige Leben wieder. In Kolosser 2, Vers 12. Wir werden auferstehen mit ihm. Ja, das ist eine Hoffnung, die wir haben. Und die haben nur wir, die wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben. Nächste Folie. Wir werden ein Kind Gottes. Und das ist sogar noch mehr als das, was wir vorher waren. Vorher waren wir einfach nur ein Geschöpf Gottes. Gott hat uns vollkommen geschaffen. Aber jetzt, durch Jesus sind wir ein Kind Gottes geworden und Miterbe. Wir wissen, Jesus erbt alles im Himmel, kann ich mal so sagen. Aber wir sind die Miterben. Wir bekommen das auch alles, all diese Segnungen. Und ich persönlich glaube auch, es werden nicht nur irgendwelche geistlichen Segnungen sein. Ich glaube, der Himmel, weil er einfach ein reeller Ort ist und weil er uns auch so beschrieben wird, werden wir da auch materielle Segnungen bekommen. Das denke ich. Nächste Folie noch. Wir werden mit Jesus regieren. Das steht in 2. Timotheus 2, Vers 12. Wir haben auch zum Beispiel ein Gleichnis von Jesus, das er erzählt von diesen anvertrauten Pfunden, wo er das einfach erklärt, wenn ihr hier treu seid, dann werdet ihr belohnt werden in dem nächsten Leben. Diese Knechte da, die werden auch belohnt, wo der gesagt hat, du warst ein guter und treuer Knecht. Du sollst über 10 Städte herrschen. Das ist nur ein Bild dafür, aber ein Bild dafür, dass wir auch was zu tun haben im Himmel. Das ist wieder eine eigene Predigt, was werden wir im Himmel überhaupt mal machen. So ganz weiß ich es noch nicht, aber ich bin felsenfest überzeugt von, es wird nicht langweilig werden, wir werden auch im Himmel Aufgaben haben. Unter anderem auch herrschen werden wir. Und der letzte Punkt. Wir werden mit Jesus gleich sein. Unvorstellbar für uns noch jetzt, aber die Bibel sagt das. Und was die Bibel sagt, können wir auch durchaus behaupten. 1. Johannes 3, Vers 2. Gott hat diese Sache einfach wieder zurechtgebracht und sogar noch mehr. Er hat halt mehr daraus gemacht. Ja? Unsere Zukunft liegt im Himmel. Und ich wünsche mir das manchmal so. Wir würden mehr über den Himmel sprechen und auch nachdenken darüber. Weil das unsere Heimat ist. Ja? Unser Sterben ist einfach nur ein Nachhausegehen. Da ist unsere eigentliche Heimat. Davon sollten wir unseren Kindern erzählen. Ja? Also ich persönlich, ist meine Empfindung, ich singe auch immer gerne Lieder, die vom Himmel handeln. Für mich singen wir davon einfach zu wenig. Wir drehen uns oft so in unserer Welt hier im Kreis, wir versuchen uns was aufzubauen oder so, aber ich kann nichts mitnehmen in den Himmel an materiellen Sachen. Ich kann vieles mitnehmen in den Himmel, aber keine materiellen Sachen. Und ich glaube persönlich auch, die Wesenszüge, die wir hier haben, die werden wir auch im Himmel haben. Weil, das ist logisch, wir sind ein Individuum. Gott hat uns so geschaffen, wir waren auch vor dem Sündenfall ein Individuum, so werden wir es auch im Himmel sein. Ich hoffe, dass ich meine Macken abgelegt habe im Himmel, aber ich glaube einfach, ich werde immer noch der Ralf sein im Himmel mit seinen Eigenarten, sage ich mal. Ich möchte das einfach zum Abschluss sagen. Der Himmel wartet auf uns und das soll uns ermutigen. Und es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich ein Leben mit Jesus. Es ist nicht so, dass wir irgendwas verpassen würden. Auch nicht hier auf der Erde. Nur eins muss ich sagen, ein Leben mit in Kompromissen hier, das will ich nicht leben. Weil das macht mich, das drückt mich runter, das macht mich, das bringt mich von Gott weg. Aber es lohnt sich für Gott zu leben, auch auf dieser Welt schon hier. Und die Belohnung wird groß sein. Also ich möchte mal vor Gott wirklich stehen und ich würde mir das wünschen, dass Gott einfach zu mir sagt, Mensch Ralf, hast gut gelebt auf der Erde. Ich weiß von vielen negativen Sachen, die ich gemacht habe, ja. Und ich weiß auch, dass Gott das nicht aufwiegt, aber ich weiß eins. Berichtet werde ich nicht, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Aber mein natürlicher Wunsch sollte es einfach sein, für Gott zu leben. Ja, ich sollte als Christ diesen Wunsch haben, eine Belohnung zu bekommen im Himmel. Für Gott zu leben lohnt sich wirklich. Und ich freue mich auf den Himmel. Damit möchte ich schließen. Amen.